Die deutsche Wirtschaft stagniert, fast jedenfalls. Sind wir wieder der kranke Mann Europas? Nur noch 0,2% Wachstum prognostiziert die Bundesregierung. Viel zu wenig, um die Herausforderung der Transformation zu stemmen. Doch genau das, der Umbau des Energiesektors, ist kurz- und wohl auch mittelfristig der größte Standortnachteil für Deutschland. Das sagt ganz aktuell auch der Bundesrechnungshof. Glaubt man seinem Gutachten, läuft es nicht in Sachen Energiewende. Um die Belastungen abzufangen, bräuchte es aber dringend Impulse für die deutsche Wirtschaft. Doch wie sollen die aussehen? Steuersenkungen, Subventionen, Konjunkturprogramme? Die Antwort der Ampel heißt Wachstumschancengesetz, an dem die Opposition kein gutes Haar lässt. Standortfrage, was hilft der deutschen Wirtschaft? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen und das sind meine Gäste. Michael Kellner von den Grünen und parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Gitta Connemann von der CDU und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ihnen beiden herzlich willkommen hier im Studio. Danke. Herr Kellner, es gibt derzeit wieder heftig Streit über die Wirtschaftspolitik zwischen der Regierung und der Opposition, insbesondere der CDU. Das ist ja erstmal soweit auch normal. Es ist die Aufgabe der Opposition, die Regierung zu kritisieren. Was jetzt auffällt, ist die harsche Kritik des Bundesrechnungshofs am Management der Energiewende. Wenn es jetzt so eine deutliche Kritik von außerhalb des politischen Konkurrenzfeldes gibt, macht Sie das nicht besonders besorgt?
Also ich finde, na klar, Kritik muss man sich stellen, aber beim Bundesrechnungshof habe ich eigentlich gefragt, was er eigentlich die letzten 12 Monate gemacht hat. Als er den Bericht geschrieben hat, war er wahrscheinlich Kreide holen und hat die Öffentlichkeit ignoriert, was dem passiert ist. Also ich will mal schauen, der nimmt, ich gebe mal nur ein Beispiel. Weil wir haben natürlich durch den Krieg Russlands in der Ukraine mit hohen Energiepreisen zu tun. Der Bundesrechnungshof orientiert sich an Preisen vom letzten Jahr. Das ist natürlich für dieses Jahr ein bisschen merkwürdig, wenn ich mir anschaue, als Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung kann ich Ihnen sagen, für die mittelständischen Unternehmen haben wir heute Strompreise wie 2017. Für die energieintensiven Unternehmen, für die großen energieintensiven Unternehmen, da sehen wir eine andere Situation. Da sind die Strompreise höher. Was haben wir für den Mittelstand gemacht? Wir haben, und das der Strompreis ist, haben wir die Abgaben runtergenommen. Die EEG-Umlage, wir haben die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz von 0,5 Cent abgesenkt. Das heißt, der Strompreis ist wieder 2017 für den Mittelstand. Und das ist ein Riesenerfolg. Bei den Gaspreisen haben wir Situationen erlebt, wir hatten sehr, sehr hohe Gaspreise. Natürlich hervorgerufen durch die Abhängigkeiten, hervorgerufen durch den Krieg. Der Gaspreis heute an der Börse hat sich wieder normalisiert. Wir sagen, es ist alles nicht einfach. Das waren wirklich schwierige Zeiten, aber ich würde sagen, wir sind in vielen Bereichen wirklich Schritte vorangekommen, die dann allerdings vom Rechnungshof offensichtlich gar nicht gesehen werden.
Sie haben sich jetzt einen Punkt rausgenommen und mit dem auch auseinandergesetzt und auch humorig geantwortet. Aber wenn so eine Einrichtung wie der Bundesrechnungshof so eine scharfe Kritik, das ist ja auch nicht alltäglich, äußert, nochmal die Frage, besorgt Sie das nicht?
Naja, ehrlicherweise, ich kann ja nur sehen, was Experten darauf reagiert haben. Also mehrere Verbände haben ehrlicherweise sich ziemlich irritiert über die Arbeit des Bundesrechnungshofes gezeigt. Das will ich gar nicht, der soll das machen. Und wir haben eine Situation, wo viel mehr eigentlich neutrale Akteure parteipolitisch agieren. Ich finde das nicht gut, deswegen sollen sie Kritik hinlegen. Nur ehrlicherweise, der Bundesrechnungshof sagt nicht einmal, dass wir Ausbauziele für erneuerbare Energien uns vorgenommen haben. Die haben wir im Bereich Solar übertroffen. Im letzten Jahr ein Riesenerfolg. Wir haben im Bereich von Windkraft einen deutlichen Zubau. Da allerdings dauert etwas länger, bis ein Windrad gebaut ist, ehrlicherweise. Das heißt, bei den Genehmigungszahlen sehen wir ein deutliches Hochlaufen der Genehmigung. Wir haben geerbt, dass es in Deutschland extrem lange gedauert hat, bis Netzausbau vorangeht. Auch da haben wir monitoren das ja. Die Zahlen liegen ja vor. Haben wir gesehen, dass der Netzausbau zugenommen hat und dass auch die Planungszeiten sich verkürzt hat. Das alles hätte ich gut gefunden, wenn es dargestellt wird. Hat er jetzt nicht gemacht, okay. Aber deswegen gibt es auch so eine Kritik an diesem Bundesrechnungshof, dass ich vorhin meinte, der war vielleicht Kreide holen in den letzten 12 Monaten.
Auf die Diskussion inhaltlich, ich habe gehört, Frau Connemann war schon auf dem Sprung zu antworten. Gehen wir gleich an. Frau Connemann, aber auch an Sie die Frage. Die Union ist die größte Oppositionspartei. Und auch sie wurde von außen kritisiert. Es gab den Brief der Wirtschaftsverbände bei der Diskussion um das Wachstumschancengesetz. Auch das irritiert manche Beobachter. Die Union galt immer so als der natürliche Verbündete von Wirtschaftsunternehmen. Und jetzt gab es diese klare Distanzierung. Machen Sie sich da wiederum auf Ihrer Seite nicht auch Sorge, dass da offenbar keine Einigkeit herrscht?
Naja, erstmal ist es wichtig, wenn solche Alarmsignale gesendet werden, die immer ernst zu nehmen. Egal, ob man das mag oder ob es einem in die eigene Soße passt, sondern das ist ja auch eine Art von Respekt und Wertschätzung dem Gegenüber. Die Verbände, die sich zu Wort gemeldet haben, sind sicherlich jetzt nicht Ausdruck des Mittelstandes und der Industrie in Deutschland. Aber es zeigt, wie verzweifelt ihre Situation ist, dass sie so einen kleinen Strohhalm wie das Wachstumschancengesetz wirklich bitterlich erbitten. Und das ist natürlich ernst zu nehmen, weil es am Ende Ausdruck ist der wirklich verzweifelten Lage im Mittelstand, aber auch in der Industrie.
Da war der Taxiverband unter anderem dabei, ja, aber auch ein explizit für die mittelständische Wirtschaft ausgerichteter Verband. Und auch Herr Russwurm hatte in einem Interview im Deutschlandfunk noch mal sein Unverständnis über die Unionsposition ausgedrückt. Aber mal noch mal auf diesen eigentlichen Punkt der Kritik zurückzukommen. Der Kern der Kritik ist ja, dass man möglicherweise einen Streit um eine Sache von dem parteipolitischen Gezänk, so wurde es genannt, entkoppelt. Können Sie das nachvollziehen, dass dieser Eindruck zumindest bei manchem Beobachter entsteht, dass da zu viel politisches Gezänk ist?
Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, und zwar explizit als Mittelstandschefin. Denn in meinem Verband sind nun wirklich viele Betriebe auch organisiert. Und das Kernproblem des Wachstumschancengesetzes, das in der Sache ja richtig ist, wenn es die große Reform wäre, die Christian Lindner ja auch angedacht hatte, der ja mehr als 50 Vorschläge gemacht hat, am Ende haben sich wenige nur durchgesetzt. Aber das Kernproblem bleibt, dass Mittelstand finanzieren soll. Denn von dem Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden, von dem der Bund 1,4 Milliarden tragen soll, soll die wesentlichen Beitrag liefern, in diesem Fall Land- und Ernährungswirtschaft. Auch das ist Mittelstand. Ich kann ja schlecht sagen, du bist guter Mittelstand, du bist schlechter Mittelstand. Und das heißt, dass ein Teil der Wirtschaft belastet wird, um einen anderen Teil der Wirtschaft zu entlasten, das ist natürlich nicht hinnehmbar. Und vor diesem Hintergrund eine Entlastung brauchen alle. Und deswegen bin ich den Ministerpräsidenten sehr, sehr dankbar, dass sie dies in den Vermittlungsausschuss gebracht haben und damit übrigens auch einer Forderung entsprechend von sozialdemokratisch geführten Ländern, wie beispielsweise Manuela Schwesig, Stefan Weil, Herrn Woidke, die explizit gesagt haben, wir müssen die Entlastung für die Landwirtschaft zurücknehmen, aber am Ende dann nicht bereit waren, entsprechend mit abzustimmen. Leider.
Die Verbindung der Diskussion um Agrardiesel und Wachstumschancengesetz wollen wir später noch mal eingehen. Herr Kellner, ganz zu Beginn dieser Diskussion aber vielleicht mal eine sehr grundsätzliche Frage, um so eine Art von Lagebild zu erstellen. Wie geht es denn der deutschen Wirtschaft im Moment aus Ihrer Sicht?
Nun, also es ist eine wirklich herausfordernde Situation. Ich habe das ja ganz kurz einmal angedeutet, die Auswirkungen des Krieges, die Abhängigkeiten, die wir von russischen Energieimporten hatten, haben uns hart herausgefordert. Wir sehen weitere Herausforderungen. Wir haben heute eine Situation, wo ich mit eigentlich egal, wo ich im Land bin und mit welcher Branche ich rede, wir haben eine riesige Herausforderung, was Fach- und Arbeitskräfte angeht, also durch den demografischen Wandel hervorgerufen. Und wir sehen natürlich, dass Digitalisierung, Dekarbonisierung einfach weitere Aufgaben sind. Und die müssen wir anpacken. Ich bin froh drum, dass wir zum Beispiel bei der Frage von Arbeitskräfte, Fachkräfteeinwanderung viele Gesetzesschritte jetzt als Regierung unternommen haben, weil das mittlerweile wirklich zu einem Wachstumshemmnis wird. Und da haben wir nun wirklich ein großes Stück auf den Weg gebracht. Das wird jetzt umgesetzt. Das ist gut. Ich habe vorhin gesagt, bei den Energiepreisen, ja, sind wir ein großes Stück vorangekommen, aber da müssen wir auch noch weitere Wege gehen. Und wir haben es zugelassen, dass in unser Land wir alle miteinander, würde ich sagen, uns daran gewöhnt haben, dass alles langsam ist und dass wir eine Behäbigkeit haben. Und dass wir Schnelligkeit, dass wir Tempo brauchen. Das ist ein Punkt, da können wir einfach nur besser werden. Da müssen wir als Land auch gemeinsam besser werden. Weil das ist ein großer Frust, den ich insgesamt überall wahrnehme. Dass wir schneller sein können, haben wir gezeigt. Aber ehrlicherweise ist es nicht nur punktuell zu zeigen, sondern wir müssen da insgesamt viel, viel besser werden.
Ist die Lage denn so schlecht, wie sie sich anfühlt? Oder gibt es da eine Diskrepanz zwischen gefühlter Lage und echter Lage?
Ich versuche immer, wenn ich mit Unternehmen rede, wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete, einerseits die Probleme nicht wegzureden, also nicht alles schön zu malen. Ja, ich glaube, das ist die eine Gefahr, wo man abstürzen kann, zu sagen, es gibt keine Probleme. Nee, es gibt ernsthafte Probleme. Allerdings würde ich eins auch nicht machen wollen, dieses absolute Schwarzmalen, dieses alles ist duster, wir stehen kurz vor dem Untergang. Also auch dazu, wir sind ein starkes Land, wir haben vieles gewuppt in den letzten 2 Jahren, wir werden auch vieles in den nächsten Jahren wuppen. Und ich glaube, da eine gute Balance zu finden, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ja, zwischen himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, zwischen Schwarzmalerei und naiven Schönreden. Da einen guten Weg zu finden, das nehme ich mir zumindest vor, um Probleme deutlich anzusprechen, aber auch nicht zu sagen, alles ist ganz zappenduster.
Frau Kannemann, Sie sind sehr nah dran an Unternehmen als Chefin der Mittelstandsunion. Jetzt gab es die Konjunkturprognose des IFO-Instituts. Die haben von einer Lähmung der deutschen Wirtschaft gesprochen. Aus Ihren Gesprächen heraus beobachtet, was lähmt die Unternehmen?
Es ist eine Vielzahl von Gründen. Übrigens von Problemen, die es durchaus auch schon in der Großen Koalition gegeben hat. Also Bürokratie, hohe Steuern, hohe Abgaben, Fachkräftemangel. Aber das hat sich so beschleunigt und zugenommen, dass daraus jetzt ein toxischer Cocktail geworden ist. Also ein Beispiel, Bürokratieaufwand. Sie haben vollkommen recht, wir müssen in Gänze daran. Aber das Problem ist, es hat noch mal einen Zuwachs gegeben. Der Normenkontrollrat, der übrigens wie der Bundesrechnungshof ein unabhängiges Gremium ist, das jetzt nicht im Geruch steht, irgendeiner Parteiorganisation angehört, hat dargestellt, dass es 2022 ein Mehr an Erfüllungsaufwand gegeben hat im Bereich der Bürokratie, der von 6,7 auf 17,4 Milliarden Euro gestiegen ist. Also nochmal einen massiven Schluck aus der Pulle dazu. Dasselbe ist bei den Steuern. Wir sind inzwischen Höchststeuerland in Europa. Immer noch wieder eins draufgelegt. Übrigens auch, was Energiebepreisung angeht. Denn zur Wahrheit gehört, dass es ja auch so etwas wie Netzentgelte geben, die noch mal dramatisch hier auch angezogen worden sind. Und das alles führt am Ende dazu, dass es Wettbewerbsfähigkeit kostet. Denn die Unternehmen hier, auch ein Mittelständler, muss sich vergleichen lassen mit europäischen Anbietern. Selbst ein Handwerksbetrieb, der in der Nähe einer Grenze zum Beispiel agiert. Was aber besonders tatsächlich die Betriebe umtreibt, ist am Ende die fehlende Planungssicherheit. Also dieses Nichtwissen, was erwartet mich morgen? Das Beispiel ist zum Beispiel die Landwirtschaft. Auf einmal zu erfahren, da wird eine Steuervergünstigung gestrichen. Oder die Gastronomen, die auf einmal hören oder mit einem kurzen Vorlauf, wir dürfen ab 1. Januar 19% mehr an oder 12% mehr an Steuern zahlen. Oder aber auch Automobilkonzerne, die auf E-Mobilität gesetzt haben und deren Kunden jetzt gesagt wird, freitags, ab Montag gibt es die Prämie nicht mehr. Oder aber beispielsweise der Wohnungsbau, der wirklich am Boden liegt, dem die KfW-Zulagen oder Förderprogramme gestrichen worden sind. Und das war weit vor der Ukraine Krieg. Und das ist eben, ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit hinzu. Jedes Land auf der Welt, in Europa, musste umgehen mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Übrigens auch mit der Niedrigzinspolitik der EZB, die natürlich Inflation auslöst. Aber es gibt kein Land, das so schlecht damit am Ende umgegangen ist und umgeht wie Deutschland. Denn in allen anderen Ländern wird Wachstum generiert. Wir sind dagegen inzwischen mit der roten Laterne ausgestattet, wenn es um Bruttoinlandsprodukt, um Wachstum etc. geht. Die Zahlen sind wirklich massiv nach unten deutend. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Stimmung schlecht reden will, sondern weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Wenn 27% der Handwerksbetriebe, und ich empfehle, diese Zahlen anzusehen, sagen, wir erleben dramatische Umsatzeinbrüche. Wenn ich bei Freisprechungsfeiern bin und Maurer und Tischler nicht mehr übernommen werden, weil keine Arbeit mehr da ist, dann sind das Warnsignale, die es eben nur national gibt. Und deswegen ist es mir zu wenig zu sagen, hier wird etwas schlecht geredet. Der Kanzler sagt, die Stimmung sei schlechter als die Lage. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist die Stimmung derzeit noch zu gut für die Lage.
Frau Könnemann, Sie haben ja jetzt ganz viele Standortfaktoren genannt, die auch in einem europäischen und internationalen Wettbewerb entscheidend sind. Lassen Sie uns einfach mal die Zeit nehmen, die nacheinander miteinander durchzugehen, und lassen Sie uns mit dem Faktor Energie beginnen. Ich habe gerade schon den Bericht des Bundesrechnungshofs genannt. Herr Kellner, Sie haben auch dazu schon etwas gesagt. Ich würde dennoch mal ein Zitat hier rausnehmen. Da heißt es, hohe Strompreise sind ein erhebliches Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Preise sind jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Auch vielleicht eingedenk jetzt dieser Sichtweise, ist Energie dennoch ein negativer Standortfaktor in Deutschland, oder würden Sie sagen, nee, die Probleme sind da gelöst?
Ja, nochmal, also ein bisschen runtergegangen. Man muss mal anschauen, wir haben in Deutschland eine besondere Situation gehabt, um diesen Vergleich zu nehmen. Deutschland hat sich die Hand auf dem Rücken gefesselt. Kein Land war so abhängig von Russland, wie wir es waren, hat auch noch kritische Infrastruktur an Russland verkauft. Das hat uns ja in so eine Krise geführt. Und dann haben wir dazu noch eine Fiskalpolitik, die auch durch die Schuldenbremse und ein Urteil des Verfassungsgerichts so restriktiv ist, dass wir zwar im Vergleich zu allen anderen Ländern die geringste Schuldenquote haben, aber natürlich auch große Schwierigkeiten haben, die notwendigen Investitionen zu unterstützen. Das heißt, wir haben zwei gebundene Hände ein Stück gehabt. Wir haben die eine Hand befreit bei den Energiepreisen. Nochmal, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben wir Strompreise wie 2017. Wir haben bei den Gaspreisen...
Ist das aber gut oder schlecht? 2017 waren sie auch schon hoch.
Ja, Deutschland hat natürlich im internationalen Vergleich war Deutschland nie ein Land, wo die Strompreise jetzt besonders niedrig waren. Trotzdem konnten wir damit sehr gut klarkommen. Wir haben auch andere Punkte genommen. Wissen Sie, wir haben einen Bereich, wo wir ganz, ganz viele bürokratische Hürden reinoperiert bekommen haben in Gesetze durch Vorgängerregierung. Die haben wir sozusagen alle rausoperiert. Und wir haben zum Beispiel Unternehmen ermöglicht, was zu unternehmen. Und gesagt, wenn ihr selber Strom erzeugt in euren Betriebsstätten, ist der frei von Abgaben, wenn ihr ihn verwendet. Das hilft gerade vielen mittelständischen Unternehmen, dem Metallbauer. Und denen hilft das, weil der kann damit kalkulieren, dass der Preis nicht steigt. Er hat da unschlagbar günstig im Vergleich zu allem anderen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Sachen getan, um gerade kleine mittelständische Unternehmen zu entlasten. Wo wir wirklich eine Schwierigkeit haben, ist bei den großen energieintensiven, stromintensiven Unternehmen. Weil dort ist es so, die haben faktisch kaum Abgaben gezahlt auf den Strom. Und deswegen schlägt dort der Börsenstrompreis, der ja höher ist, wir haben die Entlastung, den gleichen Preis nicht bekommen, dass wir die Steueranteile runtergenommen haben, den haben wir bei den gesamten energieintensiven Unternehmen noch nicht erreicht. Das heißt, wir müssen daran weiterarbeiten. Ich will es gar nicht, ich will ja weiter eine starke Grundstoffindustrie in Deutschland haben. Deswegen fördern wir beispielsweise als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium gerade mit Milliardenbeiträgen die Transformation im Stahlbereich, wo wir richtig viel Geld zur Verfügung stellen, dass wir auch künftig Stahl, der dann CO2-arm, der dann grün ist, auch in Deutschland weiter herstellen. Das ist richtig und wichtig. Ich will sagen, wir sind mit den Energiepreisen nicht durch, aber wir sind, wenn man es mal anschaut, wo wir noch vor einem Jahr standen, wo die Zahlen des Rechnungshofes her sind, sind wir so weit gekommen, würde ich sagen, okay, was erreicht? Und weil die Netzentgelte ein Thema waren, diese 5,5 Milliarden, ja, wir müssen gerade die Netze ausbauen, weil übrigens das in der Vergangenheit wirklich versäumt wurde. Das heißt, wir investieren gerade, um Versäumnis in der Vergangenheit aufzubauen. Das müssen wir die nächsten 10 Jahre auch weitermachen. Das ist ja das Problem, weil wir da sozusagen so geschlafen haben. Und ich fände es richtig, wenn wir gemeinsam schaffen, gerne auch über eine gemeinsame Reform der Schuldenbremse zu sagen, diesen Teil, weil das sind Zukunftsinvestitionen. Davon hat eine Gesellschaft in den nächsten 3, 4, 5 Jahrzehnten was vernünftig ausgebaute Netze zu haben. Lassen Sie uns den vernünftig finanzieren. Und da helfen wir der Wirtschaft jetzt und den Bürgerinnen und Bürgern.
Zwei Punkte da drin, die zu hohen Netzentgelte, das ist möglicherweise konsensfähig. Bei der Steuerbremse hört dann der Konsens wahrscheinlich auf. Aber lassen Sie uns auf den anderen Punkt einmal schauen, auf den Faktor Energie, auf den Energiepreis. Würden Sie dem zustimmen? Ist das nur ein Problem für die energieintensiven Unternehmen in Deutschland?
Nein, natürlich nicht. Ich komme gerade von einer Diskussion tatsächlich mit unterschiedlichen Verbänden. Denn die Begegnung mit der Wirklichkeit ist am Ende doch die beste Schule auch für Politik. Und Fakt ist, auch wenn Sie ein klein- und mittelständisches Unternehmen sind, sind Sie natürlich auf Vorprodukte, zum Beispiel auf Rohstoffe angewiesen, die ja durchaus von energieintensiven Unternehmen auch produziert werden. Das heißt, die Preise werden weitergegeben, sei es unmittelbar oder entsprechend mittelbar. Und das heißt, das teure Produktionsniveau in Deutschland ist nach wie vor extrem teuer. Mit der Folge, dass ja Produktion verlagert wird. Das sind die Großen sicherlich. Also wenn ein Traditionsunternehmen wie BASF sagt, ich muss dem Grunde nach diesen Standort jedenfalls, kann ich in dieser Form nicht mehr weiterführen, weil dort Verluste, wirklich, da reden wir nicht über 1 Million oder 10 Millionen, 100 Millionen, sondern 200, 300 Millionen, wegen des Themas Energie, übrigens am Ende auch Verlässlichkeit von Energie. Und das sagt ja der Bundesrechnungshof auf. Es geht ja nicht nur um die Preise, sondern er sagt, die Verlässlichkeit der Energieversorgung ist nicht gewährleistet. Und wir sehen es aktuell. Wir zittern.
Darf ich mal fragen, wie die Verlässlichkeit nicht gegeben ist? Ich meine, wir hatten.
Ich will nur die Frage stellen. Genau, ich will sie gleich beantworten.
Ja, ja, sehr gut. Weil wir hatten diese Debatte um Blackouts und Brownouts. Die hat uns ja die ganzen letzten 2 Jahre begleitet. Aber ehrlicherweise, die gab es nicht. Und deswegen,
gut, dass wir warme Winter hatten. Darf ich aber trotzdem zu Ende ausführen?
Ja, klar.
Zurzeit wird Kohle verstromt. Das ist das Ergebnis einer Politik, Kernenergie entsprechend auch zu beenden. Diese Kohlekraftwerke sind angewiesen auf tägliche Kohlezulieferungen, die gerade mit Zügen unter anderem auch der Deutschen Bahn, unter anderem chauffiert von GDL-Lokomotivführern über die Strecke gehen sollen. Wir wissen nicht, wann GDL seine Wellenstreiks macht, ja oder nein. Morgen wieder, übermorgen, wie auch immer. Das betrifft unter anderem die Energiezüge. Das heißt, ein Stückchen der Sicherheit von Energieversorgung hängt jetzt daran, ob Kohlezüge fahren, ja oder nein. Das übrigens bei einem Ministerium, das für sich in Anspruch genommen hatte, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Es gab noch nie so hohe CO2-Emissionen in den letzten Jahren wie aktuell. Brauchen Sie nicht den Kopf zu schütteln. Ich empfehle insoweit den Blick auf das Statistische Bundesamt. Denn mir hilft immer Zahlen, Daten und entsprechend Fakten. Und das heißt, Verlässlichkeit der Energieversorgung wird bezweifelt, auch vom Bundesrechnungshof auf der einen Seite. Und dann kommen die extrem hohen Kosten dazu. Nochmal, aus allem wird alles. Und das heißt, wenn ich als Mittelständler für beispielsweise die Produktion eines Hauses, den Bau eines Hauses Stahl brauche, dann brauche ich das Vorprodukt. Und es ist komplett versäumt worden, für die energieintensive Industrie in Deutschland etwas zu machen. Und das ist ein Versäumnis.
Gib Herrn Kellner die Chance, auf die Energieversorgungssicherheit zu antworten.
Ja, also ich finde es total gut, Frau Konnemann. Lassen Sie uns auf die Fakten schauen. Ja, einfach mal Fraunhofer-Institut. Kohleverstromung in Deutschland. Historischer Tiefstand. So wenig wie seit den 60er Jahren nicht mehr. Trotz Atomausstieg. Also das heißt, wir haben, und morgen wird das Umweltbundesamt die Emissionszahlen vorstellen. Da werden Sie sehen, dass wir eine weitere Schließung der Lücke weniger Emissionen haben. Also wir schließen das, was Sie uns hinterlassen haben als Große Koalition.
Es geht um den tatsächlichen Ausstoß.
So, das heißt, wir haben weniger Kohleverstromung in Deutschland gehabt als in der Vergangenheit, seit den 60er Jahren. Wir haben mehr erneuerbare Energien gehabt als jemals zuvor im Stromsektor. Und jetzt ist es so, die Versorgungssicherheit ist das oberste Ziel. Ich wette mit Ihnen, dass wir einen Kohleausstieg marktgetrieben vor 2030 erreichen werden. Nur wenn der Fall wäre, dass sonst die Lichter ausgehen, dann würden wir natürlich
aber
doch sagen...
Aber wieso sind Sie dann aus der Kernenergie ausgestiegen?
Dann würden wir doch sagen...
Wieso sind Sie denn aus der Kernenergie ausgestiegen?
Einfach, weil die Kernenergie so teuer ist. Es wird gerade ein neues Atomkraftwerk in Großbritannien gebaut.
Wieso geben Sie die Zahlen dann nicht frei?
Das wird Das wird die teuerste.
Der Zahlen.
Das können Sie nachlesen.
Nein. Sie mussten jetzt verurteilt werden. Es gibt ein Urteil eines Gerichts in Berlin, das auffordert, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die entsprechenden Daten darzulegen.
Aber Frau Kollmann, das ist jetzt eine klassische Ablenkungsgeschichte, weil Sie nicht hören wollen, dass wir trotz Atomausstieg weniger Kohle im Netz haben als Sie.
In den 60er Jahren.
Wir sind aus der Kohle ausgestiegen. Übrigens, die meisten Atomkraftwerke haben Sie ja stillgelegt. Dann haben wir jetzt die letzten drei stillgelegt.
Die noch 10 Millionen Haushalte versorgt haben.
Und wir haben trotzdem weniger Kohle im Netz gebraucht als die Jahre zuvor. Das ist doch
Kernenergie aus dem Ausland haben.
Ich will Sie auch nicht abführen. Ich habe Sie lange genug laufen lassen.
Würde ich sagen, ich glaube, wir brauchen noch mal eine extra Runde.
Das werden wir machen. Ich verspreche, wir machen noch eine extra Runde zur Energie und Energiesicherheit. Wir trotzdem an der Stelle.
Aber die Versorgungssicherheit in unserem Land ist gegeben. Das will ich noch mal sagen. Das
werden wir immer sicherstellen. Auch gleich gehen, Herrn Kellner, zum Wachstumschancengesetz zu kommen, über das ja jetzt viel die Rede ist. Da gab es eine Einigung in der Ampel im letzten Spätherbst. Vorausgegangen ist ein sehr langer Streit in der Ampel. Jetzt haben wir die Dringlichkeit, dass etwas passiert, dass die Wirtschaft unterstützt wird, glaube ich, sehr gut rausgearbeitet in der ersten Hälfte der Sendung. Muss es Sie nicht auch da besorgen, wie viel Zeit Sie letztendlich versorgen haben, um das Ding auf die Strecke zu bringen?
Ja, Sie haben ja gesagt, es gibt seit Spätherbst diese Entscheidung. Wir haben jetzt März und die Entscheidung im Bundesrat ist jetzt für den 22. März, wenn ich es richtig im Kopf habe, angedacht. Und ich muss sagen, man kann Oppositionspolitik machen, aber einfach da so ein alles aufzuhalten und alles miteinander zu verknüpfen. Wir haben dieses Jahr die Landwirtschaft über die Absenkung der Stromsteuer fürs produzierende Gewerbe bereits entlastet. Die Union hat selber mal den Abbau im Rechnungsprüfungsausschuss dieser Dieselprivileg sozusagen mitgefordert, aber geschenkt. Das kann man sich alles umüberlegen in der Opposition. Aber dass Sie diesen einen Punkt des Subventionsabbaus damit blockieren, dass wir mit diesem Wachstumschancengesetz, was ja nur ein Beitrag ist, ich will ja gar nicht sagen, dass es der einzige ist, wir haben noch mehr gemacht, aber dass die gesamte Wirtschaft sagt, ja Mensch, das reicht vielleicht nicht aus, aber das sollte mal durch die Tür geschoben werden. Das finde ich richtig und wichtig. Und da habe ich nicht verstanden, warum das jetzt monatelang durch die Union blockiert wurde im Bundesrat. Das war, glaube ich, keine Hilfe für die deutsche Wirtschaft.
Frau Kollmann, hat er da nicht einen Punkt? Also ne, den zu langen Streit in der Ampel und ob der und auch bei den Grünen speziell, ob der auch zu Ende ausgetragen ist, das werden wir beobachten. Aber ist es nicht ein Punkt? Nach meiner Beobachtung ist es so, dass sehr viele Wirtschaftsverbände fast schon flehentlich bitten, die Union jetzt doch zu einer Zustimmung zu kommen. Und Herr Rüsswurm hat in einem Interview ja auch noch mal explizit gesagt, dass es keine gute Idee ist, die Frage des Agrardiesels mit der Frage des Wachstumschancengesetzes zu verquicken. Müssen Sie nicht jetzt praktisch schon dazu kommen, jetzt eine Zustimmung zu organisieren?
Es gibt ja dem Grunde nach in fast allen Punkten eine Einigung, deswegen im Vermittlungsausschuss. Was das Thema Wohn-AFA angeht, was das Thema degressive AFA angeht. Übrigens Forderungen, die wir lange erhoben haben. Oder aber, dass jetzt dieses unselige bürokratische Instrument dieser Klimainvestitionsprämie weg ist. Am Ende geht es aber um die Frage, ob die Wirtschaft im ländlichen Raum nicht nur nicht leer ausgeht, sondern draufzahlt. Und Land- und Ernährungswirtschaft sind tatsächlich der Faktor, der Motor für Menschen in ländlichen Regionen. Ich wohne selbst dort. 50% der Menschen leben in ländlichen Regionen. Und die Land- und Ernährungswirtschaft ist ja in den letzten Jahren massiv geschröpft worden. Also, das weiß Herr Kellner auch, dass zum Beispiel die Investitionsprämie abgeschafft wurde, dass der Zuschuss zur Unfallversicherung gekürzt wurde. Es gibt eine Liste der Schrecken, das sind 10, 11, 12 Punkte allein in den letzten 2 Jahren, mit der die Landwirtschaft belastet worden ist. Und jetzt kommt ein weiterer hinzu. Und das wirklich perfide ist, das auch noch als Subventionsabbau zu verkaufen. Also Agrardiesel ist im Prinzip ein Ausgleich für einen Wettbewerbsnachteil. Und wir haben hier das Problem, dass es eben keine E-Traktoren gibt, sondern es gibt zurzeit nur Dieselfahrzeuge, die über eine Fläche fahren können. Egal übrigens, ob bio oder konventionell. Und dafür ist der Agrardiesel angedacht. Und deswegen sind ja am Ende auch Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten zu dem Ergebnis gekommen, dass sie gesagt haben, unsere Landwirtschaft braucht Planungssicherheit und wir brauchen hier einen entsprechenden Kompromiss, auch was den Agrardiesel angeht, als eben Unterstützung auch für die Wirtschaft auf dem ländlichen Raum.
Frau Könnemann, ich würde mal gerne zu dem Anfang Ihrer Antwort zurückkommen. Sie haben aufgezählt, dass relativ viele Einigungen jetzt erzielt wurden. Sie haben zum Beispiel die AFA, also das sind Abschreibungsmöglichkeiten, ein langjähriger Streitpunkt genannt. Und jetzt haben wir doch aber gleichzeitig eine Situation, wo die Bauernverbände sagen, es gibt zumindest eine Kompromissbereitschaft, eine Lösung zu finden, dass wenn es einen Ausgleich gibt, dass man gar nicht auf diese Agrar-Diesel-Subventionen, Ausgleich, wie auch immer Sie es nennen wollen, besteht. Also
die Offenheit ist auch bei uns gegeben.
Muss man nicht sagen, im Wohle der deutschen Wirtschaft muss man sich jetzt einen Ruck geben und am 22. April zu einer Lösung kommen.
Also am 22. März, die Offenheit ist absolut da. Das muss nicht Agrardiesel sein. Das kann auch eine Tarifglättung sein beispielsweise oder eine Risikoausgleichsrücklage. Entscheidend ist nur, dass nicht ein Teil des Mittelstandes den anderen finanziert. Herr Rosbohm hätte auch ein bisschen blöd geguckt, ehrlicherweise, wenn man gesagt hätte, hör mal, deine Industrie, der nehmen wir jetzt 500 Millionen weg oder 600 Millionen, damit am Ende andere was davon haben. Da hätte er auch gesagt, nee, das passt mir nicht so ganz. Es ist immer eine Frage des Betrachters. Und hier ist es so, es ist wirklich noch mal perfide, Branchen gegeneinander ausspielen zu wollen. Fischerei habe ich noch gar nicht erwähnt. Man glaubt, es sind kleine Branchen. Und das Wunderbare ist, dass der Mittelstand das verstanden hat. Und wenn Sie heute die Demonstration auf den Straßen sehen, dann ist es so, dass eben nicht nur die Landwirtschaft demonstriert, sondern da reihen sich ein das Handwerk beispielsweise, die Bauindustrie, aber eben auch inzwischen Pflegedienste. Das ist total beeindruckend, weil sie sagen, wir haben ein grundsätzliches Problem mit dieser Ampel. Das ist höchste Belastung, keine Planungssicherheit und am Ende mangelndes Vertrauen auch in uns.
Ich glaube, das ist gerade was ganz Gefährliches, was Sie machen, Frau Konnemann. Weil man kann ja über einzelne Sinnhaftigkeiten von Maßnahmen reden. Von mir aus. Man kann es auch ablehnen. Aber dass Sie alles blockieren, das miteinander verknüpfen und zu sagen, alles muss miteinander sofort ausgewogen sein, dann kriegt man gar keine. Dann kriegen Sie gar keine Reform hin. Wir haben die Landwirte massiv unterstützt. Alleine nur mit der Absenkung der Stromsteuer für produzierendes Gewerbe und Landwirtschaft seit 1. Januar. Das ist eine riesige Entlastung, auch für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat übrigens auch, das wissen Sie auch, gute Gewinne in den letzten Jahren gemacht. Und dann noch was, wir haben gesehen, die Landwirtschaft, wir haben da eine Entgrenzung auch im Diskurs gehabt, dass Bauernfunktionäre Galgen rechtfertigen in Vorgärten. Da wünsche ich mir eine klare Haltung, dass heute Menschen schwer verunglücken, weil da Mist auf den Bundesstraßen hier in Brandenburg bei mir ausgebracht wird. Das ist doch eine Entgrenzung, wo klar ist, wir können über alles reden und wir müssen da auch die haushaltspolitischen Realitäten zur Kenntnis nehmen. Aber wenn das alles in unserer Gesellschaft so hochgespalten und so hochaggregiert wird, auch diesen Ton, ich meine, wir haben Demonstrationen, von denen Sie gerade so stolz sprachen, die von Nazis und Reichsbürgern unterwandert sind. Und ich finde, bei allen Streiten in der Sache, da braucht es eine Klarheit. Eine Klarheit von Gewalt, eine Klarheit von Gewaltsymbolen wie Galgen und auch eine Klarheit gegen Unterwanderung von Nazis und Reichsbürgern. Und das vermisse ich. Das habe ich auch in der Debatte vermisst. Und da würde ich mir wünschen, dass auch eine Union, auch eine Haltung, diese Regierung ist blöd und scheiße und die wollen wir nicht, diesen Punkt nicht vergisst. Weil das ist ein demokratischer Grundkonsens, den wir brauchen. Und da hat mir was gefehlt. Da hat mir auch bei Ihnen was gefehlt in den letzten Monaten.
Dann haben Sie meinen Twitter-Account nicht begleitet.
Das tue ich nicht, das stimmt.
Das würde ich nur empfehlen, bevor Sie so doch sehr schwere Anschuldigungen erheben. Ich habe zum Beispiel mein Bedauern zum Ausdruck gebracht, als die Veranstaltung mit Frau Lang geplatzt ist. Denn egal, in welchem Wettbewerb wir auch stehen, demokratische auch Veranstaltungen müssen möglich sein. Was ich allerdings nicht akzeptiere, ist, dass sie jetzt einige wenige Ausreißer, die es übrigens auch bei Klimademonstrationen von Fridays for Future gegeben hat, wenn ich da an Übergriffe auf Polizisten etc. denke oder im Anti-Atom-Lager oder wie auch immer. Es wird immer Ausreißer geben, aber welche Leistung auch bei uns die Verbände, nicht nur die Bauernverbände, die Handwerkerverbände gebracht haben und sofort, wenn es einen Ausreißer gab, den auch entsprechend angesprochen hat, das finde ich wichtig. Ich glaube, dass sie sich damit abfinden müssen, dass Demonstration nicht nur das Vorrecht einer bestimmten politischen Gruppe ist, sondern dass Demonstration inzwischen auch vom Mittelstand wahrgenommen wird. Und bitte nur ein Satz noch. Demonstrieren ist nicht rechts, sondern demonstrieren ist rechtens. Und von diesem Recht macht der Mittelstand Gebrauch.
Lassen Sie mich vielleicht, Herr Kellner, da eine Frage mit auf den Weg gehen. Also ich glaube, wir konnten gerade herausarbeiten, es sollte unter Demokraten immer Konsens sein, dass man absolut Gewalt ablehnt, egal ob sie von der einen oder anderen extremen Seite kommt. Und demonstrieren ist das Recht aller, wenn die Ziele legitim sind. Deswegen war ich den Handwerksverbänden
sehr, sehr dankbar, dass sie so einen anderen Ton angeschlagen haben als viele der Bauernfunktionäre. Da muss man ja sagen, gab es wirklich ein Problem.
Also der Deutsche Bauernverband war sehr gut.
Lassen Sie uns nochmal auf die Stimmung, die Frau Konnemann, Herr Kellner, angesprochen hat, zurückkommen. So eine Stimmung in einem Land setzt sich aus vielen Einzelfaktoren zusammen. Wenn man von außen auf Deutschland schaut, aber auch von innen, man sieht einfach momentan unheimlich viel Pessimismus, Unentschlossenheit. Die digitale Rückständigkeit, die springt einen an, wenn man mal mit der Bahn fährt und ein Netz bekommen will, durchgängig. Dann haben wir momentan auch wahnsinnig viel Streik. Ist das eigentlich hilfreich, wenn man einer Forderung nachkommen will, die auch wiederum von den Wirtschaftsverbänden, auch hier möchte ich auf Herrn Russwurm verweisen, nachkommen möchte, dass man nämlich die besten Köpfe in das Land holen muss, um die Zukunft mit solchen Menschen aufbauen zu können oder weiterbauen zu können?
Also klar, das ist die Frage, wie Deutschland sich darstellt und wie attraktiv wir sind. Wir sollten attraktiv für Fachkräfteeinwanderung sein. Da haben wir einiges an Aufgaben zu lösen als Deutschland. Das geht davon, ich bin froh, dass jetzt beispielsweise das Auswärtige Amt mal die Visaverfahren digitalisiert. Das ist ein Riesenproblem. Sind Sie jetzt vorangekommen? Bei den ersten Ländern läuft es deutlich besser. Geschieht was? Dass wir zum Beispiel, ganz viele Leute denken, die Leute wollen kommen, aber zum Beispiel, ich kenne genügend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mir sagen, wir bleiben hier nicht. Fremdenfeindlichkeit, schwierige Sprache. Die Ausländerbehörden sind eher zur Abwehr als zur Unterstützung da. Mhm. Da brauchen wir sicherlich auch einen Mentalitätswechsel in unserem Land. Da sind Sachen auf den Weg gebracht. Das ist aber eine Sache, die kann alleine auch Bundespolitik nicht schaffen. Und deswegen muss ich auch sagen, ich bin froh. Demonstration ist ein Recht eines jeden, das ist gut. Nur bin ich auch froh darum, dass wir jetzt gemeinsam von vielen Menschen erlebt haben, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und gegen Deportationspläne in diesem Land auf die Straße gegangen sind, wo es darum geht, Menschen, die vielleicht nicht Kellner oder Müller heißen, aus dem Land zu schmeißen. Und dass es da so eine breite Bewegung gab, von Unternehmen, von Bürgerinnen und Bürgern, von Zivilgesellschaft, ist großartig. Und ich habe zum Beispiel bei uns, gibt es im Ministerium ein Projekt, Netzwerkunternehmen integrieren Flüchtlinge, die sich auch um die Geflüchtete kümmern. Die dann sagen, ja, wo der Bäckermeister dafür sorgt, dass der Geflüchtete eine Lehre macht, sonst danach in der Backstube arbeitet. Und dass dort die Anzahl der Unternehmen, die da mitmachen, massiv gestiegen ist im letzten Jahr. Ich finde, das sind tolle Zeichen, wo sich auch was richtig bewegt in unserem Land und man sich auch wehrt gegen Hass und Hetze.
Frau Konnemann, es ist, glaube ich, unbestritten, dass man auch benötigte Fachkräfte von außen in das Land holen muss. Wie kann man denn so ein Klima erzeugen, das auch wirklich dem Letzten klar ist? Es geht nicht, wenn man nicht kluge Einwanderung organisiert. Was kann da auch die Union dazu beitragen, dass das jedem deutlich wird?
Naja, wir erleben zum einen, und ich bin Herrn Kellner sehr dankbar, dass er diese Beispiele auch aus dem Mittelstand nimmt. Die Integration von geflüchteten Menschen ist ja eine Aufgabe, die im Wesentlichen von Bürgern und Betrieben vorgenommen worden ist, auch seit 2015. Und gerade der Mittelstand, ich nenne nur mal das Handwerk, hat in extremer Weise, ohne übrigens Unterstützung anzufordern oder wie auch immer, hier schon wahnsinnige Vorleistungen entsprechend erbracht. Fakt ist aber eben auch, dass diejenigen, die versuchen, auch aus dem Ausland Fachkräfte zu bekommen, über längere Zeit jetzt fast verzweifelt sind am den Visastellen auch der Konsulate. Das ist, gehört zur Wahrheit dazu. Und nach wie vor auch ein, es fehlt eine Beschleunigung und auch Konzentration dem Grunde nach in, auf eine Ebene zu bringen. Denn am Ende sehen wir, dass auch die Ausländerabteilungen in den Kommunen überfordert sind. Die sind platt einigermaßen. Wichtig wäre es hier dazu zu kommen, das ist ein Vorschlag, den Andrea Nahles gemacht hat, den wir unterstützen, zu sagen, wir brauchen ein Bundesamt, wo zusammengezogen wird und auch die Möglichkeiten der digitalen Digitalisierung genutzt werden, um schnell auch dazu zu kommen, zum Beispiel entsprechende Arbeitsgenehmigungen zu erteilen, was extrem wichtig ist, aber eben auch zum Beispiel Abschlüsse anzuerkennen. Das dauert heute viel zu lange. Und damit deutlich zu machen, diejenigen, die kommen, müssen nicht 8, 9 oder 10 Monate warten, dann sind sie woanders, sondern können hier auch anfangen und fühlen sich willkommen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe.
Schlussfrage an Sie beide. Die wirtschaftliche Situation ist für die Stimmung, für ein Klima in einer Gesellschaft ganz häufig maßgeblich. Unzufriedenheit in wirtschaftlichen Fragen, Zukunftssorgen, das ist eigentlich nur Feuer für Populisten und Extreme. Dass man da eine besondere Verantwortung als Regierung hat, Herr Kellner, ist das allen in der Regierung schon hinreichend bewusst? Und an Sie die gleiche Frage, ist das auch allen in der demokratischen Opposition hinreichend bewusst?
Ich weiß gar nicht, ob das hinreichend bewusst sein kann. Ich finde, dass wir eine sehr gereizte Stimmung in der Gesellschaft haben und dass jeder von uns den Auftrag hat, Probleme zu lösen und nicht einfach Populismus zu befeuern und Probleme auf dem Rücken der Schwächsten zu klären. Das heißt, ich finde, das ist ein Anspruch, an den sollte man eine Regierung messen, an den sollte man eine Opposition messen und genug kann das nie sein. Und da würde ich auch sagen, da bin ich auch ganz selbstkritisch, finde ich, dass da ich mir manches Mal wünschen würde, dass die Regierung besser performt und nicht die Erfolge, die wir haben, selber zudeckt über Streit, der sicherlich an den Tisch ausgetragen gehört wird, aber nicht immer in der Öffentlichkeit.
Insofern nochmal die Frage, wirklich jedem hinreichend bewusst in der Regierung?
Ich glaube, es kann gar nicht hinreichend genug sein. Ich glaube, das sollte man sich jeden Tag hinter die Ohren schreiben.
Frau Könnemann, die Opposition, weiß man um die eigene Verantwortung?
Ich glaube, dass jeder, der heute verantwortlich Politik macht, und dazu gehört auch die Opposition, darum weiß. Denn die Stimmung ist wirklich mit Händen greifbar extrem schlecht. Und der beste Brandlöscher, Feuerlöscher ist am Ende gute Politik, die sich aus sich heraus erklärt und Vertrauen weckt und am Ende auch das Gefühl gibt, dass es nicht zu Gerechtigkeitslücken gibt. Und dazu tragen zum Beispiel Entscheidungen wie die Erhöhung des Bürgergeldes auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine steuerliche Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht bei. Das sind Fragen, die Regierung so nicht beantworten kann, weil am Ende der Eindruck entsteht, Leistung lohnt sich nicht mehr.
Das ist die Aufgabe der Regierung. Mhm. Kurze Frage, ja. Verbale Abrüstung, wäre das auch etwas, was man in der Opposition hin und wieder betreiben sollte?
Jeder sollte auf seine Wortwahl achten, egal in welcher Funktion er Politik macht.
Herr Kellner, Frau Konnemann, herzlichen Dank für das Gespräch hier im Studio und Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns und bleiben Sie gesund. Tschüss.